Lieben. Wir sind jetzt auf der Blade Demo Area, Tag 3, auf der IWA. Oder IWA, 50 Jahre IWA. Wuhu. Und das ist unser, das hat so ein bisschen nachdenken lassen. Wie war der klassische Fachhandel vor 50 Jahren? Und wir sind zu dem Thema gekommen: Hat der klassische Fachhandel oder das klassische Messergeschäft in unserem Fall ausgedient? Dann, wir diskutieren das gemeinsam mit meinen Kollegen. Stellt euch mal vor, Joe.
Ich bin der Joe, echter Name Jörgo Beinschick, im Messer sammeln seit 20 Jahren unterwegs und so ein kleiner Bindungspunkt zwischen Firmen und Händlern tatsächlich. Ich schaffe Verbindungen und freue mich, hier sitzen zu können.
Ja, hallo, Andreas Lorenz ist mein Name. Ich habe ein kleines Messergeschäft in Wien, nicht seit 50 Jahren, aber das Geschäft gibt es wesentlich länger als 50 Jahre. Und ich bedanke mich für die Einladung.
Carsten Zulauf, ich habe den Jagdservice Franken, eine Firma im Jagdbereich, auch Messersammler, Messernerd seit endlosen Zeiten und arbeite viel mit Messen zusammen, um das Thema Messer nach vorne zu bringen.
Und ich bin Maxi, ich habe ein Handwerksgeschäft, eine Werkstatt, sowohl als auch ein, früher sagte man Stahlwarenladen, ich glaube, das sagt man heute nicht mehr. Und es ist, wie gesagt, wir beide haben ein klassisches Messergeschäft, kann man schon sagen. Ne? Das ist halt, vielleicht sollte man das mal definieren. Du kommst ja aus Wien, ich komme aus Hamburg, vielleicht ist das ja ein bisschen länderübergreifend anders, aber für mich bedeutet das klassische Stahlwarengeschäft war früher so, dass man da hinkommt, man kauft seine Nagelschere, man kauft seine Kochmesser, man kauft seine Taschenmesser, seine Outdoormesser, man kauft seine Zahnstocher und auch so kleines Zubehör oder auch Federn für die Zangen oder Federn für Geflügelscheren und all das. Und man bekommt die Fachberatung und man bekommt natürlich auch die Reparaturen dazu. Wie ist es bei dir? Was ist für dich die Definition des klassischen Messerladens?
Ja, ziemlich genau diese eigentlich. Und so ähnlich ist das auch noch immer bei uns. Ja. Also es ist eigentlich die Breite, die das ausmacht. Ich glaube, in Deutschland sagt man auch oft Schneidwaren dazu, was wir unter Stahlwaren eben verstehen, weil manchmal glauben die Leute, das sind Werkzeuge oder Scheren, also Schrauben, Nägel und so. Aber bei uns steht tatsächlich feinste Stahlwaren am Geschäftsportal nach wie vor. Ja.
Du bist schon ein bisschen länger in der Branche aktiv als ich. Würdest du auch sagen, dass das klassische Stahlwaren, das klassische Messerladen, dass wir immer weniger geworden sind auf breiter Front?
Ist sicherlich so, sicherlich, ja, weil viele Betriebe, die es über mehrere Generationen gab, dann irgendwo an einen Punkt kommen, wo die junge Generation meint, genauso wird es nicht weitergehen. Also es dünnt sicherlich aus. Ja, also man sieht eher mehr verschwinden als neu dazukommen mit im Offline-Bereich. Das ist sicherlich so. Ja.
Jungs, wie ist das bei euch? Könnt ihr euch an euer erstes Messer erinnern? Habt ihr es im Laden gekauft?
Also auf alle Fälle kann ich mich an mein erstes Messer erinnern. Ganz klar, war zu meiner Zeit, als ich Pfadfinder geworden bin, war ein Fixed, ganz klar. Und ich bin damals mit meinem Großvater in ein Jagdgeschäft gegangen und habe mir da ein Messer ausgesucht. Das war mein erstes Messer.
Tja, mein erstes Messer, das war tatsächlich nicht gekauft. Das war ein gebrauchtes Victorinox, was mir der Opa verbotenerweise, Mutti Wolz, nicht so einfach mal so zugeschoben hatte. Und dann hat auf einmal der Junge ein Taschenmesser gehabt mit seinen 6 Jahren. Bin damit wild rumgelaufen, die ersten Schnitte waren dann zack in der Hand drin, aber ich habe es noch zu Hause. Also, so ist es gelaufen, mich nicht gekauft. Aber wir haben dann in Nürnberg, ich bin ja Nürnberger, diverse Läden auch mit dem Opa mal abgeklappert und dann sind so ein, zwei Messer dazugekommen, ja.
Okay, jetzt komme ich mal Butter bei die Fische. Andreas, hat der klassische Messerladen ausgedient?
Ich glaube nicht. Solange wir noch mit Produkten handeln, die man tatsächlich angreifen kann und nicht irgendwie das digitales Gut worunter lädt, glaube ich, wird nach wie vor das von Leuten gefragt, das vor Ort handeln zu können, im Kontext zu sehen, probieren zu können. Also ich glaube nicht, dass man von ausgedient in dem Sinn sprechen kann, aber natürlich ist eine Weiterentwicklung absolut notwendig. Also stehen zu bleiben und das Gleiche zu machen wie vor 50 Jahren, das ist nicht drinnen. Aber das ist jetzt nicht nur für Messerläden so, sondern ich glaube, das kann man generell so festhalten. Also ich denke schon, dass das ist ja auch ein Beweis hier, dass diese Messe nach wie vor noch stattfindet, die hat auch noch nicht wirklich ausgedient. Es kommen Leute zusammen, reden, greifen Dinge an. Also nach wie vor finde ich, glaube ich, recht wichtig.
Ich denke auch, also es gibt, wie du schon sagtest, wir können einfach nicht mehr so weitermachen, wie wir vor 50 Jahren gelebt haben oder wie wir vor 50 Jahren unsere Läden geführt haben oder sogar vor 20 Jahren. Wir merken halt ganz klar, dass wir, ich weiß nicht, ob es ein Muss ist. Würdest du sagen, es ist ein Muss, dass man neben seinem Ladengeschäft auch einen Onlineshop haben muss?
Ich glaube, dass der Onlineshop mehr und mehr zum Hygienefaktor wird. Also der ist notwendig, weil er einfach von den Kunden erwartet wird. Ein Effekt, den wir, die wir sehr spät, also vor 3 Jahren erst eingestiegen sind in den Online-Bereich, gar nicht wirklich abschätzen konnten, wie viele Leute der klassischen Kundschaft, die ins Geschäft kommen, zu Hause recherchieren und dann mit dem Smartphone in der Hand zu uns kommen, habe ich da gesehen. Also diese Art von Cross-Channel-Shopping ist sehr, sehr wesentlich. Und das nimmt man sich komplett, wenn man nicht im Netz mit dabei ist.
Wie ist bei euch? Was sagt ihr dazu? Also jetzt, ob der ausgedient hat, der klassische Messerladen, und ob wir was verändern müssen? Ich glaube, auch in Nürnberg gibt es ja noch klassische...
Es gibt noch hier klassische Messerläden, in der Tat, ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass man ein bisschen differenzieren muss in Läden, die jetzt online sichtbar sind. Und darunter würde ich jetzt sagen, Instagram, Facebook, YouTube, sämtliche sozialen Medien, die halt nutzen. Es muss jetzt kein Online-Shop sein. Also sie müssen einfach sichtbar sein. Und in die Läden differenzieren dann noch, die überhaupt nicht sichtbar sind. Wenn es jetzt danach geht, wenn ich einen Laden habe, der nirgendwo für neue Kundschaft sichtbar ist, stirbt mir irgendwann meine Kundschaft weg und ich habe den Laden dann nicht mehr. Wenn ich aber sichtbar bin, egal wie, dann kommen die mir rein und ich weiß jetzt nicht, ob ich das dann als klassischen Messerladen klassifizieren würde. Ich würde es als moderne Interpretation als klassischen Messerladens, also ich hole mir online die Kunden her und habe die dann im Laden. Ich hab sie in dieses Rabbit Hole geholt, so schau mal her, Taschenmesser sind doch eigentlich was ganz Cooles. Willst du nicht noch eins? Und ich denke, so kriege ich die Leute in den Laden.
Ich glaube aber auch, dass das ein Unterschied bei den Kunden sein kann. Also es gibt natürlich Leute wie uns, die, sagen wir mal, nett ausgedrückt sehr messeraffin sind und die wollen das natürlich vorher in die Hand nehmen, anschauen und so weiter und so fort. Ich glaube aber auch, wenn jemand halt einfach nur ein Messer will und sich nicht groß damit befasst, dann ist für den der Online-Shop, der reine Online-Shop völlig ausreichend. Ich glaube nicht, dass es wirklich, wenn es um Sammler oder sonst was geht, dass das jemals dann ausstirbt. Natürlich kann man aber auch solchen Leuten eine bessere Beratung geben im klassischen Shop. Aber ja, müssen wir schauen.
Ja, also wenn sich jemand das überhaupt nicht für die Materie interessiert, dann wird der beste Online-Shop wahrscheinlich auch nichts bringen, weil der das einfach nicht mitkriegt. Der kauft das Messer im Baumarkt an der Kasse, fertig. Ja? Aber das sind ja sowieso nicht unsere Kunden in dem Sinne. Also.
Wir haben jetzt die Chance, dass wir hier öffentlich sind. Und wenn du dir was wünschen würdest, jetzt oder andersrum, wenn du sagen würdest, was müssen wir Messerhändler machen, damit es uns noch die nächsten 20 Jahre gibt oder die nächsten 2 Generationen. Gibt es da so ein paar Tipps, wo du sagst, das habe ich mir jetzt die letzten Jahre, das glaube ich, könnte auch weiter funktionieren?
Wie erwähnt, also ich glaube, dass das Zwischenmenschliche eigentlich wichtiger wird, ja, gerade in Zeiten von KI, wo man schon bald eigentlich nicht mehr Realität von Schein unterscheiden wird können, das naht rasant heran, glaube ich, wird auch mehr Vertrauen in zwischenmenschliche Kommunikation wieder stattfinden. Also ich glaube eigentlich, dass es zu einem gewissen Maß zum Revival kommen kann. Das hängt natürlich immer auch davon ab, ob ich eine halbwegs passable Lage habe in einer großen Stadt oder eher im flachen Land zu Hause bin, na, dann ist es natürlich schwierig. Ja. Sind wir in einer Stadt, nicht im Zentrum, aber knapp daran. Also da hat man es natürlich ein bisschen leichter, das ist natürlich klar. Ja. Ja. Aber ich glaube schon, dass eben gerade dieses menschliche Begegnen, das direkte Gespräch, also in naher Zukunft, also wirklich sehr, sehr wichtig werden wird, weil aufs Digitale kann man sich nicht recht verlassen.
Die Frage ist ja nur, wie bekommen wir das nach außen transportiert, dass wir da sind, um das direkte Gespräch zu führen?
Über das Digitale.
Genau, also wir müssen uns mit unserem Gesicht digital nach außen zeigen und sagen, hör mal, wir sind Menschen, wir sind keine Katalogseiten, wir sind keine Online-Shop-Impressums, wir sind einfach da, wir sind ein Familienunternehmen. Ich meine, wie viele Generationen Messer, wie viele Generationen sind es bei dir?
Also ich bin die sechste Generation.
Die sechste Generation?
Ja. Wir haben nächstes Jahr 190 Jahre Firmenjubiläum. Ja.
190 Jahre, das ist so krass. Also ich meine, wir haben uns letztes Mal in Italien getroffen und die... Und dann die, war auch ein US-amerikanischer YouTuber dabei und der war so, das ganze Land ist ja noch gar nicht so alt. Ne? Also.
Den Bundesstaat noch nicht gekriegt, sorry.
190 Jahre und ich nenne auch den Namen Lorenzi im deutschsprachigen Raum oder bis Italien runter, ist auch immer verbunden mit Stahlwaren. Das ist halt der Wahnsinn. Also.
Aber nicht nur durch mich, also wir haben auch andere Familienmitglieder, die da sehr rege sind, hilft auch mir.
Genau, also auf keiner Messe trifft man, es gibt keine Messe mit Stahlwaren, wo man keinen Lorenzi trifft. Das ist mega. Ich glaube auch, dass du etwas, zwei Sachen, ich fange mit dem ersten an. Es gibt etwas, was du ins Leben gerufen hast, wo ich sage, boah, das finde ich richtig genial. Und das ist auch etwas, was dich von anderen unterscheidet, das sind Events. Willst du da mal drüber berichten?
Ja, also wir haben 2017 erweitern können. Wir haben ein winzig kleines Geschäftslokal, keine 20 Quadratmeter, mit einem Lager auf der anderen Seite der Straßenseite, sagen wir schon knapp 30 Jahre. Und wir konnten eben einen weiteren Schauraum mit in Summe 60 Quadratmetern dazu bekommen, der rückwärtig als Büro genutzt wird. Und vorne war es natürlich sehr verlockend, das als dauerhaft bespielte Verkaufsfläche zu verwenden, weil wir... Es mangelt uns notorisch an Platz seit Generationen. Ich habe aber dann mich doch beherrschen können und gesagt, mach das nicht zu einem weiteren Geschäft, sondern wir halten uns das eigentlich frei für temporäre Ausstellungen und für Events, für Meet and Greets und so weiter. Und da haben wir schon ganz nette Besuche gehabt, also von großen Firmen bis kleinen Einzelkünstlern. Und das ist das, was die Leute, glaube ich, dann auch hinter dem Ofen hervorlockt und wo sie dann kommen und wo man ins direkte Gespräch einsteigt und einfach eines macht. Und das ist mir letztens einmal im Gespräch so richtig bewusst geworden. Es geht bei uns darum, dass man gemeinsame Erinnerungen schafft. Ja. Das ist eigentlich das, was wir tun.
Genau. Also das heißt, Erinnerungen schaffen im Sinne von, ich sage jetzt mal ein paar Events, die mir jetzt aufgefallen sind, Schleifkurse. Machst du ja, mit der, wie man auf den Schleifstein schleifen kann. Aber auch Scheren, hochwertige, waren das Haarscheren aus Japan?
Wir haben, waren italienische in dem
italienische.
Fall.
Also, ja. Da war auch die ganze Manufaktur, die ganzen Italiener waren auch da, die italienische Manufaktur, glaube ich.
War auch
ne?
mehr aus Italien da, ja.
Und Chris Reeve, hattet ihr nicht mal Tim Reeve bei euch und habt eine Chris Reeve-Ausstellung gemacht?
Wir haben auch eine Reeve-Ausstellung gemacht, zu Zeiten, wo wir noch Ware bekamen.
Ist der Wahnsinn, okay. Oder?
Jetzt hast du uns.
Das sind beides große
Ich habe halt keine
Fans.
Messer momentan. Aber.
Ja. Es gab auch Posts von Tim Reeve, wie er bei Ihnen war.
Das ist der Wahnsinn, ne? Also das ist eine tolle Idee. Also,
habe ich alles mitgekriegt.
Ihr habt eine große Fläche und die nutzt ihr bewusst nicht als Ladenfläche, sondern für Events. Das ist schon mal echt mega. Aber ich glaube, das ist auch so eine Sache, wo wir uns Messerläden unterscheiden können. Wir haben eine Perspektive, viele von uns können Messer schleifen. Zeigt es den Kunden, holt die Kunden ran.
Das Service ist auch extrem wichtig und das weiß ich auch bei euch super zu schätzen, dass ihr aus dem Handwerksbereich kommt, weil der Handel ist das eine, aber das andere ist halt, dass man den Kunden dann so jetzt nicht reiner Sammler ist und das nur in die Vitrine stellt und nur dreimal im Jahr aufmacht, so hat das verwendet, dann ist das extrem wichtig, das mit dem Service die Leute wieder reinzuholen. Ja.
Genau, auch immer wieder Erlebnisse schaffen und sagen, ja klar, habe ich Messer und ich habe aber da was erlebt, daran werde ich mich länger erinnern. Und das Zweite ist halt die Reparatur. Es gibt so einen Reparaturleitfaden in Wien, oder? Das ist auch was Einzigartiges.
Weiß ich nicht, ob einzigartig, aber relativ früh, es gibt es jetzt seit über 20 Jahren, das Wiener Reparaturnetzwerk, ein loser Zusammenschluss von mittlerweile über 140 Betrieben, die eben ein Gewerbe haben müssen. Also man kann nicht als Händler sagen, ja, ich repariere auch, sondern muss auch eben den Gewerbeschein haben. Und ja, da gibt es sogar in Wien eine Reparaturförderung. Da hat der Gemeinderat beschlossen, Reparaturen mit 50%, gedeckelt mit 100 Euro pro Auftrag, zu fördern. Und das sind ein paar hunderttausend Euro im Gemeinderat dafür bewilligt worden. Und da sind wir auch immer als Live-Service mit dabei. Also ich finde, das ist das sehr schön wahrzunehmen, dass dieses nachhaltige Business des Reparaturservices auch politisch wahrgenommen wird und eigentlich unterstützt wird.
Es ist ja auch eine Form der Nachhaltigkeit, auf jeden Fall. Jungs, was würdet ihr sagen, was gibt es für Strategien für jetzt Messerläden, die jetzt vielleicht nicht so hauptstädtisch gelegen sind wie wir oder vielleicht doch auch, und wo man merkt, dass es immer weniger Kunden kommen. Habt ihr eine Idee, was sie dann, was euch oder was euch motivieren würde, da rein in den Laden zu gehen?
Nun, wie die sich sichtbarer machen könnten, wäre, wie schon vorhin gesagt, über Online-Präsenz. Oder aber, dass sich die Läden vielleicht alle gegnerischen Läden oder Streitigkeiten erstmal ignorieren und sagen, wir schließen uns alle zusammen, machen mal einen Treffpunkt und suchen uns die Community. Also wir gehen, mieten mal eine Halle an, gehen da rein und sagen, Leute, kommt mal zu uns, schaut mal, was wir hier können. Oder vielleicht irgendwelche Stadtfeste, wo man hingehen kann, sich einfach mal präsentiert und sagt, wir sind hier, wir bieten Scheren, Schleifen, Messerschleifen, das bieten wir euch alles an. Und dann kriege ich vielleicht die Kundschaft auch mal wieder aus der Stadt aufs Land, wenn ich jetzt halt wirklich abgelegen sein sollte, dahin. So würde ich es versuchen. Ja.
Absolut. Also ich meine, das ist ja bei uns im Jagdbereich auch nicht so anders, ne? Du suchst hier Leute, die irgendwie eine gewisse Kundengruppe zusammenbringen und machst dann ein gemeinsames Event. Das funktioniert eigentlich immer. Und gerade wenn du nicht so städtisch bist, ist ja auch die Konkurrenz an anderen Veranstaltungen eher begrenzt. Also insofern wird meistens alles, was du machst, gut angenommen.
Also würdet ihr auch sagen, Events schaffen und auch vielleicht auch Events schaffen, die einen in den Laden führen, wenn das möglich ist. Das ist ganz cool. Und denn es war von mir auch immer so ein Traum, dass man immer so ein Punkt auf der Reise, auf der Karte wird, wenn man sagt, man fährt jetzt nach Hamburg und sagt, da möchte ich jetzt unbedingt hin. Und das ist halt immer schön, wenn auch jetzt Kunden reinkommen und sagen, ja, ich habe heute Geburtstag und ihr wart mein erster Punkt, wo ich hin wollte. Und das ist halt, oder? Das geht ja auch bestimmt auch so, dass du dann so sagst, ach.
Ja, das ist fein, wenn das gelingt. Ja, das ist super, ja.
Einen Punkt hätte ich noch, wenn man sagt, man macht Events. Man könnte auch über Grenzen hinweg sagen oder hinwegdenken und sagen, wir zeigen jetzt nicht nur Messer, sondern wir bieten Möglichkeiten an, auch mal welche zu benutzen. Einfach um den Leuten zu sagen, dieses Messer, ein feststehendes Messer, ist jetzt halt hier zum etwas gröberen Arbeiten in dem modernen Bushcrafting halt besser geeignet als ein Opinel-Messer, welches dann wirklich schön für Speisen da ist, ein kleines, schönes, kleines Klappmesser, dass man den die Leute einfach mal an die Materie hinführt, wo das benutzt wird. Einfach mal den Nutzen zeigen und sagen, du brauchst für alles unterschiedliche Messer, dann kommen die Leute.
Also wir haben zum Beispiel zum Thema klassische Nassrasur auch ein Event gehabt, wo wir eben gezeigt haben, wie das mit dem Messer funktioniert und so weiter. Es ist jetzt ein bisschen wieder weg von der große Hype, der war vor ein paar Jahren, aber trotzdem, also bin ich absolut dafür. Also das nicht nur als, ich sage jetzt mal, despektierlich Fetischobjekt zu sehen, das Messer, sondern durchaus eben den Gebrauchswert hervorzustreichen und da das in der Anwendung zu sehen. Ja? Das ist definitiv auch kursmäßig total interessant. Also zum Beispiel Küchenmesser verknüpfen mit Kochkursen, Schneidetechniken und so weiter. Ja? Also man muss das immer weiter denken eigentlich. Ja? Und das Netzwerk, was du auch super aufbaust und hast, ja, das ist, glaube ich, das Geheimnis des Erfolgs, dass man einfach über den Tellerrand konstant hinausdenkt.
Ja? Das ist schön gesagt. Ja, ich glaube, die Kochkurse haben auch den Vorteil, dass du am Ende was Schönes zu essen hast. Also das wäre ich voll dafür. Bei uns mangelt es am Platz.
Im Gegensatz zu Schnitzkursen, wo es nur Holzschnitzel gibt. Und da kann man was Schönes mit nach Hause nehmen.
Und bei uns ist es auch so, dass wir haben bei uns Kochmesser auch im Sortiment, auch eine große, relativ große Auswahl für ein Ladengeschäft. Und ich stelle fest, dass Kunden zu uns am Wochenende kommen, am Samstag, das Ehepaar. Und dann schnibbeln die sich da durch, dann halt Testmesser. Und dann ist das halt wirklich so ein Kochmesser-Einkauf, ist mittlerweile so, wie wenn du ein Auto einkaufst. Du hast Zeit, du nimmst dir Zeit, du hast Ruhe, nimmst das Messer in die Hand. Wie liegt es in der Hand, was ja auch irre wichtig ist? Die Königsdisziplin ist, wenn du jetzt den Links- und Rechtshänder-Ehepaar hast, ne, mit Brotmesser etc., dann...
Voll praktisch, kann man gleich zwei verkaufen.
Genau. Und das ist halt, das macht halt irre Spaß. Ne? Wir bereiten schon immer Tomaten vor und dann wird da geschnibbelt und weißt genau, oh ja. Das ist halt schön, wenn du dann halt, wenn der Kunde dann halt am Ende des Tages sagt so, danke für die Beratung. Ich habe jetzt das Messer, womit ich mindestens 10 Jahre schneide und ich komme mal wieder zum Schleifen. Oder was mir auch am liebsten, was ich auch ganz gerne mache, ist Kindern das erste Messer zu verkaufen. Ne? Wenn die da reinkommen mit ihren Eltern auch meistens am Wochenende, wenn sie Zeit haben und sagen, komm. Und dann haben die doch dieses feststehende Messer in der Hand und dann eine Gürtel und dann hängt das da fast bis zum Knie runter. Ne? Und die Eltern so, komm, nee, nimm mal lieber ein Opinel. Und dann
muss ich natürlich mich gleich weiterbilden und fragen, was sind denn da die Einstiegsobjekte bei euch?
bei Kindermessern. Also es gibt so Schnitzel-Kindermesser. Es ist immer das Fix, das finde ich immer super. Für Vierjährige natürlich abgerundete Spitze. Oder Opinel, ganz klassisches Kindermesser, damit schatten wir ganze Kindergärten aus. Und Victorinox, aber da finde ich es immer schwer, weil die Feder für Kinder doch immer sehr stramm ist. Und bei dir?
Also bei uns, also ich habe mehr den Fokus aufs Klappmesser sozusagen und da gibt es eigentlich nur die zwei, Victorinox und Opinel. Wobei ein bisschen Italiener jetzt ja auch da mitmischen, Antonini, Olbea und so. Aber also klassisch eigentlich wurde man messermäßig sozialisiert in Wien entweder Opinel oder Victorinox oder mit dem österreichischen Veitel, der ähnlich dem Opinel ist, aber leider diesen letzten Entwicklungsschritt der Trefferregelung nicht mitgegangen ist. Gibt es aber seit über 400 Jahren dieses Messer. Auch bei uns mit Wiener Feinschliff.
Mega. Ja, und es ist auch immer wichtig, dass wir den Kindern immer das erste Messer mitgeben, finde ich. Weil natürlich, wir erinnern uns alle an unsere ersten Messer, unsere ersten bedeutenden Messer. Dass die Kinder von Anfang an damit umgehen, mit dem Schneiden. Und von daher ist das schon sehr, sehr wichtig. Wir beide haben jetzt für uns den Online-Shop entdeckt. Hast du die Entscheidung je bereut?
Ich habe bereut, dass ich sie nicht schon viel früher getroffen habe.
Okay, also es hilft doch schon, ne? Es ist schon
massiv.
Ja, auch nach 6 Generationen müssen wir jetzt mal sagen,
man
wir können uns
nicht. Man ist nie fertig. Man ist nie fertig.
Nee, man ist nicht fertig, genau. Und dann, ja, der Schritt des Online-Shops hat für uns auch so, denkst so, man, ich habe ja immer gedacht, so, ne, ist ja alles digital, kostet ja nichts. Es ist leider nicht so. Also für den Fall des, weißt du, siehst du ja nicht, fest kannst du nicht anfassen, ja. Kann ja nicht teuer sein, aber nee, das war eine der größten Enttäuschungen der letzten Jahre. Es ist irre teuer, es ist irre aufwendig. Ich würde es auch nicht jedem raten. Weißt du, wenn du jetzt, ich glaube, wenn jemand ein Fachgeschäft hat und jetzt sagst du, ich bin jetzt 56, Nachfolge habe ich nicht geplant, wenn ich möchte den Laden dann aus Altersgründen aufgeben, ist nicht die beste Entscheidung. Aber wenn du sagst, so komm, ich habe Bock, ich möchte 20 Jahre weitermachen und ich möchte das Geschäft gerne an meinen Mitarbeiter vielleicht übergeben oder an die nächste Generation, dann Schaka, mach es.
Ja, und aber nicht aus dem Gedanken, dass das in 20 Jahren vielleicht noch relevant ist, sondern dass es jetzt notwendig ist. Weil wie die Online-Shops der Zukunft ausschauen, das wissen die digitalen Götter. Ja? Ja. Aber ja. Wir wissen es nicht. Ja?
Kannst du dich an Hürden erinnern, wo du sagst, oh Mann, das möchte ich erst, hätte ich das mal lieber vorher gewusst? Oder?
Im Bereich Online-Shop? Oder?
Ja.
Also es sind eigentlich jeden Tag kleine Hürden da. Also ich muss sagen, ich habe von wegen dem Ansatz, es ist super teuer. Ja und nein. Also was es auf jeden Fall kostet, ist intensiv Zeit. Und jetzt sind wir doch ein bisschen kleiner als ihr. Also wir sind mit mir 6 Personen, aber schafft mir die Möglichkeit, dass ich mich wirklich um dieses Medium Online-Shop eben selber kümmern konnte. Gerade in der Corona-Zeit mit Lockdowns und so war da Zeit dafür da. Also ich habe unseren Shop komplett selbst gebaut. Das ist nicht so teuer, aber sehr zeitintensiv und natürlich muss man dann immer sagen, ist das die weise Entscheidung? Ich bin ein absolut schwieriger Kunde. Ich könnte bei mir nicht einkaufen, das ist absolut sehr schwer zufriedenzustellen. Aber klar, also entweder ich bringe mir das selber bei oder ich lasse es bleiben. Das ist halt ein extremer Ansatz, den ich definitiv nicht jedem empfehlen kann. Aber ja, also es gibt immer wieder kleine Schritte, wo man dann erstaunt ist, wenn man dann einen Tag Pause macht und dann kommt man doch wieder auf eine Idee und manche Sachen rutschen dann bei der Agenda auch runter, die man am Anfang sehr wichtig empfand. Also es ist Work in Progress. Was ich aber auf jeden Fall sagen muss, ist, wenn man so ein Projekt vorhat, es bringt nichts zu glauben, ich mache das jetzt mit einem enormen Aufwand oder wie auch immer Aufwand und dann bin ich fertig. Das ist komplett falsch. Ja, also man startet einen Prozess, ja, der das Ganze noch vielfach beschleunigt und aufwendiger macht und wenn man das nicht bereit ist zu tragen, dann lässt man es am besten.
Richtig. Also es ist schon so, wenn du anfängst mit dem Online-Shop, ein Online-Shop ist nie fertig, habe ich gelernt. Niemals. Und es ist auch so, dass du tatsächlich es ist nicht wirklich. Ja, es ist ein Zeitfresser, wenn man vor allem viel selber machen möchte, um zu sparen. Und du machst auch ziemlich viele Dinge doppelt. Das ist aber ganz normal, weil wir alle wissen nicht, wie man eine richtige Kategorie aufbaut, wie das richtig ist. Man lernt einfach mit der Zeit. Und es ist nicht so, dass wir da irgendwo... natürlich kann man sich das irgendwo abschauen. Es ist auch richtig und wichtig. Aber es gibt immer wieder Hürden, wo man dran hängen bleibt und wo man wieder sagt so, ach Gott, hätte ich das mal lieber gleich von Anfang an anders gemacht. Aber es ist ganz normal. Das ist das Gefühl, was wir,
ganz genau,
was wir haben. Und sicherlich gibt es immer wieder Tage, wo du denkst, so, ach nee, mache ich einfach. War früher einfacher, aber das ist auch ganz normal. Und ich würde auch sagen, der Vorteil, der große Vorteil, den dir auch vorher nicht bewusst war, ist, wenn du einen Online-Shop hast, kommen Kunden, die auch in der Nähe sind und wo du denken würdest, ja, die kennen mich ja. Nee, die schauen nach, was du hast, weil das ist ja dein visuelles Schaufenster und kommen dann in den Laden und sagen, ich habe gesehen, das habt ihr online. Und das ist halt eine Sache, die ich dachte vorher, es sind zwei verschiedene Kunden, aber nee.
Wir fischen im gleichen Teich. Ja.
Genau. Und es ist auch so, dadurch, dass wir jetzt einen Online-Shop haben, ist es für mich, ich werde auf Google besser gefunden, ich werde eher bewertet, weil die Kunden natürlich, die im Online-Shop schauen, auch digital unterwegs sind. Und das wiederum führt dazu, dass mein Handwerksgeschäft, was ja schon so ein bisschen geschwankt hat, wieder stärker genutzt wird, weil du dadurch diese Synergieeffekte hast, dass du wirklich besser sichtbar wirst. Und von daher habe ich gedacht, würde ich das immer wieder so machen wie jetzt auch.
Stichwort Sichtbarkeit, Suchmaschinenoptimierung, kleiner Pro-Tipp gefällig.
Ja, ja. Du studierst das ja auch, ne?
Ich mache da so einen Lehrgang, ja, Digital Business und genau. Aber was recht wichtig ist, kennst du Bing Places for Business?
Nee, ich glaube nicht. Nee.
Schau dir das besser an.
Oh Gott.
Die Chancen, dass du da nicht gelistet bist, wenn du es nicht kennst und dich aktiv einträgst, sind recht groß. Rate mal, mit welcher Suchmaschine ChatGPT im Netz nachsieht.
Billing Places for Business.
Bing, von Microsoft die Suche.
Ach, Bing, ja.
Und da bin ich vor ein paar Tagen drauf gekommen, ein eigenes Kartentool und ein Tool für Businesses, wo man sich eintragen kann. Und wenn man dann nicht aufscheint, dann kennt einen ChatGPT nicht. Ach, das kann ganz so bald ganz ja. schlecht werden.
Ja, ich verstehe. Mann, Wahnsinn. Es gibt so kleine Tricks, ne?
Absolut.
Nutzt du ChatGPT?
Jeden Tag. Stundenlang. Ich habe einen eigenen Chatbot gebastelt, Hephaistos.chat.
Really?
Kann man reinschauen. Ja.
Super.
Ich habe auch einen Chatbot schon auf der Webseite,
ja.
Auf ChatGPT 3, also 3.5.
Krass.
Ja.
Mhm.
Der kann schon ein bisschen was.
Ja, okay. Super. Mega. Wie wichtig ist für dich Instagram?
Ist schon wichtig. Also ich betreibe das natürlich mit Abstand nicht so professionell wie du. Es ist für mich in der Wahrnehmung eine super interessante Plattform, um teilweise natürlich mit Inhalte auszuteilen, aber auch sehr viel selber zu sehen.
Ja.
Also hat das enormen Stellenwert in der Verbreitung von Neuigkeiten. Ich nehme wahr, eine starke Vernetzung innerhalb der Branche, dass man eben Leuten folgt und von Leuten eben gefolgt wird, die eben was Ähnliches tun, ist essentiell. Ja?
Genau, genau. Und es ist ja auch so, dass man dich auf Instagram findet und wenn man in Wien ist, wo findet man dich?
Entschuldige?
Wenn man in Wien ist, wo findet man dich? So, deine Adresse, gib mal kurz ein bisschen Werbung.
Also Instagram oder die...
Sowohl als auch, wer kann es
Also wir sind im 7. Bezirk, 7 Sterngasse, Nummer 41.
Ja, so auf jeden Fall, müsst ihr auf jeden Fall mal sehen, weil Andreas hat da so eine, ich weiß nicht, so eine Kasse aus dem 19. Jahrhundert und dahinter ist dann das iPad, wo das eigentliche Geschäft...
Genau, wo das moderne Geschäft stattfindet, ja. Man kann aber gar nicht sagen, tarnen und täuschen, weil die Kasse war schon wirklich lange da. Die steht schon seit über 100 Jahren an diesem Fleck. Der hat meinen Urgroßvater gebraucht, gekauft.
Mega, mega. Und das hast du gerade auch in deinem Instagram-Post wieder das Bild drin von deiner Kasse. Deswegen, wo findet man dich auf Instagram?
Lorenzi Stahlwaren einfach.
Ja. Super. So, wenn ihr noch Fragen habt, wir hüpfen jetzt gleich hier noch ein bisschen rum. Ich glaube, wir sind offen für Fragen. Und wenn ihr noch hier bleiben könntet, das wäre super, weil in einer halben Stunde ist nämlich hier die Verleihung des Knife Awards.
Absolut, das wird auf alle Fälle super.
Jungs, habt ihr noch was? Sind wir gut durch, ne? Wollt ihr noch was?
Nö, ich bin glücklich.
Perfekt.
Ich habe sehr viel gelernt und ich werde mir mal diesen Chatbot anschauen.
Ja, bitte.
Gibt er Antworten, wenn ich hier irgendwie sage, welches Messer brauche ich heute?
Oh, welches Messer passt zu mir?
Ich weiß es nicht. Ja, der denkt für sich selbst.
Also marketingtechnisch wäre es ja super, wenn ihr mir gleich ein neues Reef anzeigt, ne, bei mir.
Ja, also schauen wir mal. Ich weiß nicht, ich probiere es aus. Ja.
Danke dir.
Ich sage danke.